Wir schreiben den 18. Juli 64 nach Christus. Rom brennt. Kaiser Nero beschuldigt die Christiane, den Brand gelegt zu haben. In den darauffolgenden Jahren werden die Nachfolger Christi zu Hunderten brutal hingerichtet. Auch Paulus sieht seinem Tod entgegen. In seiner Gefangenschaft schreibt er einen letzten Brief. Er geht an Timotheus. Das waren möglicherweise die Umstände, unter denen der Brief, den wir als Gemeinde gerade durcharbeiten, entstanden ist. Der zweite Brief, den der Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Und für alle, die jetzt nicht so drinnen sind und diesen Brief nicht gelesen haben, hier ist er, man kann ihn nachlesen, es ist relativ überschaubar. Wir werden jetzt nicht den ganzen zweiten Timotheusbrief lesen, sondern nur einen kleinen Abschnitt daraus, und zwar die ersten 9 Verse aus dem 3. Kapitel. Und mir ist es bei der Vorbereitung von dieser Predigt so gegangen, dass ich mir sehr, sehr schwer getan habe, irgendwie eine Struktur zu finden. Und deswegen habe ich gestern Abend noch irgendwie versucht, das ein bisschen so zu gestalten, dass man da vielleicht ein bisschen leichter mitkommt. Und deswegen jetzt hier am Anfang noch diese Folien, um irgendwie zu versuchen, euch zu zeigen, welche Stationen ich vorhabe durchzugehen. Das Erste, was wir machen wollen, ist, dass wir uns gemeinsam den Text anschauen. Und dann werde ich direkt zur Anwendung springen. Und nachdem wir uns die Anwendung angeschaut haben, wollen wir diese Anwendung kritisieren und hinterfragen und schauen, ob das überhaupt berechtigt ist, das als die Anwendung aus diesem Text herauszulesen. Dann werden wir uns die Probleme im Kontext mit den beiden Timotheusbriefen anschauen, um dann auf das Problem zu kommen, das direkt in unserem Abschnitt drinnen steht. Danach wollen wir uns die Folge von diesem Problem anschauen und dann über zwei Personen reden, die in diesem Text vorkommen, nämlich Jannes und Jambres. Im Anschluss werden wir über Alternativen zur Anwendung reden und dann schauen, warum diese Alternativen eigentlich keine Alternativen sind. Dann werden wir uns noch ein bisschen damit auseinandersetzen, wie wir das dann wirklich anwenden können. Und dann möchte ich noch einmal zurückkommen zur Anwendung, möchte ein bisschen was über die Zukunft reden, über die der Paulus da scheinbar spricht. Und zum Schluss geht es um die Frage Gott und ich. Und für alle, die unter 10 Jahre alt sind, die haben wahrscheinlich längst erkannt, dass das, was uns hier Orientierungshilfe geben soll, genau das ist, was uns in unserem Land im letzten Jahr Orientierungshilfe gegeben hat, nämlich der Babyelefant. Also für alle, die ein bisschen Orientierungshilfe brauchen, denkt an den Babyelefant. Wir beginnen mit unserem Text. Und in unserem Text, da ist er, möchte ihn jetzt einmal vorlesen. Da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, undüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Und den ersten Gedanken, den ich voranstellen möchte, ist, dass der Paulus, der ja Verfolgung live miterlebt hat, seinem Tod ins Auge gesehen hat und mitbekommen hat, wie rundherum um ihn Christen verfolgt werden, seine gegenwärtige Zeit nicht als die schlimme Zeit bezeichnet. Nicht die Verfolgung ist aus seiner Sicht das Schlimme, sondern die zukünftige Verführung. Und das ist eine interessante Sichtweise, aber das möchte ich nur am Rande bemerkt haben. Ich möchte gleich zur Anwendung kommen. Und ich denke, die Anwendung, die wir in unserem Text haben, ist die folgende. Es heißt in unserem Text, wende dich ab. Ich meine, das ist das, was da drinnen steht, oder? Der Paulus beschreibt hier irgendwie eine moralisch kaputte Gesellschaft und mittendrin sagt er zum Timotheus, von solchen Menschen wende dich ab. Und das ist spannend, dass er vermutlich 5 bis 6 Jahre vorher, da hat er wahrscheinlich den ersten Timotheusbrief geschrieben, da schreibt er eigentlich schon genau das Gleiche. Er schreibt, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Halte dich fern. Wende dich ab. Das ist das, was der Paulus zum Timotheus sagt. Und wir wollen uns fragen, warum? Warum soll sich der Timotheus abwenden von solchen Menschen? Und damit kommen wir dazu, dass wir diese Anwendung hinterfragen wollen. Warum abwenden? Vor ungefähr 20 Jahren war es ja modern, dass jugendliche Christen solche Armbänder tragen, auf denen WWJD draufsteht, die Abkürzung für What Would Jesus Do? Und es hat uns dazu herausfordern sollen, dass wir in unserem Alltag die Frage stellen, was würde Jesus tun? Und das ist eine Frage, die könnte man doch auch bei diesem Text stellen, oder? Würde Jesus sich abwenden von solchen Menschen? Hat sich Jesus von einem geldgierigen Zachäus abgewandt? Hat sich Jesus von einem Petrus abgewandt, der wahrscheinlich teilweise prahlerisch, überheblich und unbeherrscht war? Und Jakobus und Johannes, die beiden Brüder, werden in der Bibel als Donnersöhne bezeichnet. Wahrscheinlich waren sie sehr temperamentvoll und man kann annehmen, dass sie ihren Eltern nicht immer gehorsam waren. Hat sich Jesus von solchen Menschen abgewandt? Wende dich ab. Das ist das, was der Paulus dem Timotheus sagt. Aber hat Jesus das getan? Nein, Jesus hat das Gegenteil getan. Jesus hat sich solchen Menschen zugewandt. Na gut, wir sind jetzt nicht Jesus und der Timotheus war das auch nicht, aber trotzdem, wir sollten ja so leben wie Jesus, oder? Der Paulus sagt zum Timotheus, wende dich von solchen Menschen ab. Und abgesehen davon, dass Jesus uns was völlig anderes vorgelebt hat, könnten wir uns die Frage stellen, ob es nicht eigentlich arrogant ist, sich von solchen Menschen abzuwenden. Ich meine, bin ich wirklich besser? Wenn ich mir diese Beschreibung anschaue, dann finde ich mich dort schon auch irgendwie wieder, oder? Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte mit diesen Menschen nichts zu tun haben, dann ist das eigentlich arrogant. Wende dich ab. Das ist das, was der Paulus dem Timotheus sagt. Warum soll er sich abwenden? Um was geht's eigentlich? Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Probleme im Kontext von den beiden Timotheusbriefen. Und ich habe versucht, das irgendwie vollständig, aber doch kompakt zusammenzufassen. Und um das zu machen, bin ich einfach durch die beiden Timotheusbriefe durchgegangen und habe geschaut, wozu fordert der Paulus den Timotheus eigentlich heraus. Und ich habe diese Aufforderungen auf einer Folie zusammengeschrieben. Das möchte ich kurz durchgehen mit euch. Gleich am Anfang vom ersten Timotheusbrief sagt der Paulus zum Timotheus, gebiete gewissen Leuten keine fremden Lehren zu verbreiten. Er spricht davon, dass er dem Timotheus ein Gebot anvertraut. Er sagt dem Timotheus, dass er den guten Kampf kämpfen soll, den Glauben und das gute Gewissen bewahren soll, dass er die Gnadengabe in sich nicht vernachlässigen soll, dass er Acht haben soll auf sich selbst und auf die Lehre, dass er beständig dabei bleiben soll, dass er die, welche sündigen, zurechtweisen soll vor allen, dass er sich von denen, die fremde Lehren verbreiten, fernhalten soll, dass er den guten Kampf kämpfen soll, das ewige Leben ergreifen soll, dass er das Gebot unbefleckt und untadelig bewahren soll, dass er das anvertraute Gut bewahren soll und dass er das unheilige und nichtige Geschwätz meiden soll. Was war also das Problem? Ich denke, das Problem wird im ersten Timotheusbrief auch explizit angesprochen, auch wenn wir es aus diesen Anweisungen wahrscheinlich schon herausgelesen haben. Der Paulus schreibt, gewisse Leute verbreiten fremde Lehren, beschäftigen sich mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern und zetteln damit unnötigen Streit an. Diese Leute sind vom eigentlichen Ziel des Glaubens, nämlich von reiner Liebe, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Diese Leute wollen Lehrer sein und verstehen nicht, was sie verkünden. Sie haben das gute Gewissen von sich gestoßen, haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Sie nehmen die gesunden Worte Christi und die Lehre der Gottesfurcht nicht an. Sie sind aufgeblasen und verstehen nichts. Sie sind der Wahrheit beraubt und halten Gottesfurcht für ein Mittel zur Bereicherung. Und etliche haben sich zum unheiligen, nichtigen Geschwätz und der fälschlich sogenannten Erkenntnis bekannt und darüber das Glaubensziel verfehlt. Was war also das Problem? Ich denke, wenn wir es zusammenfassen wollen, dann war das Problem falsche Lehren oder das Evangelium ist under attack. So habe ich es einmal betitelt. Aber war das das einzige Problem? Nein, wenn wir die Aufforderungen im Timotheusbrief weiter anschauen, dann können wir da noch einige andere Probleme herauslesen. Männer haben scheinbar nicht oder nicht richtig gebetet. Frauen haben scheinbar mehr Wert auf ihr Äußeres gelegt, wie auf innere Schönheit. Frauen haben zwar gelernt, wie es die Bibel sagt, dass sie es tun sollen, aber sie haben nicht richtig gelernt. Die Leute haben Verantwortliche in der Gemeinde oder sind Verantwortliche für die Gemeinde gesucht worden, aber man war sich scheinbar nicht ganz sicher, nach welchen Kriterien man solche Menschen auswählen sollte. Dann hat es das Problem gegeben, dass Witwen von der Gemeinde gut versorgt worden sind, zu gut, und damit ist den Witwen geschadet worden, weil ihnen auf einmal langweilig geworden ist und sie zum Tratschen angefangen haben. Älteste sind scheinbar nicht entsprechend geehrt worden, wie es ihnen zugestanden wäre. Man hat ihnen möglicherweise unberechtigte Vorwürfe gemacht. Und so gibt es sicher noch einige andere Probleme, die man aus solchen Aufforderungen herauslesen kann. Wir sehen, in der Gemeinde, in der Timotheus unterwegs war, gab es viele Probleme. Aber das schlimmste und das gravierendste Problem ist sicherlich das, dem der Paulus die meisten Aufforderungen entgegenbringt, und das ist falsche Lehren, das Evangelium ist under attack. Hat Timotheus diese Probleme gelöst? Am Ende vom ersten Timotheusbrief schreibt der Paulus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also was wir im ersten Timotheusbrief schon sehen, ist, dass es in Zukunft nicht besser werden wird. Und das sehen wir dann auch im zweiten Timotheusbrief, der schlägt nämlich genau in die gleiche Kerbe. Fache die Gnadengabe Gottes in dir wieder an. Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Bewahre das edle anvertraute Gut. Erduldige die Widrigkeiten. Bedenke die Dinge, die ich dir sage. Halte Jesus Christus im Gedächtnis. Bezeuge ernstlich, dass man sich nicht um Worte streiten sollte. Strebe eifrig danach, das Wort der Wahrheit recht zu teilen. Weise die törichten Streitfragen zurück. Wende dich ab. Das ist unser heutiger Text, gell? Wende dich ab von selbstsüchtigen, scheinbar gottesfürchtigen Menschen. Bleibe in dem, was du gelernt hast, verkündige das Wort, bleibe nüchtern in allen Dingen. Also der zweite Timotheusbrief schlägt genau wieder in die gleiche Kerbe mit dem, wozu der Timotheus aufgefordert wird. Hat der Timotheus also diese Probleme gelöst? Offensichtlich nicht oder nicht vollständig. Und das ist auch der Kontext, in dem jetzt unser Textabschnitt drinnen steht. Dieses Problem der falschen Lehren, dieses Problem, dass das Evangelium under attack ist. Und da hinein schreibt der Paulus dieses Wende dich ab. Warum? Warum soll sich der Timotheus jetzt abwenden? Und damit kommen wir zu dem Problem in unserem Abschnitt. Wir haben gesehen, dass es in unserem Abschnitt um moralisch kaputte Menschen geht, und es wird eine ganze Liste von negativen Eigenschaften aufgezählt, wie diese Leute drauf sind. Aber ich möchte den Fokus legen auf die allerletzte Eigenschaft, die da drinnen genannt wird. Und zwar heißt es dort, dass diese Menschen den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, die Kraft der Gottesfurcht aber verleugnen. Es ist eine scheinbare, eine äußerliche Gottesfurcht, und die Kraft dieser Gottesfurcht, also der echten Gottesfurcht, die wird verleugnet, die wird abgelehnt, die wird ignoriert, die wird zurückgewiesen. Was ist jetzt die Kraft der Gottesfurcht? Dieser Begriff Dynamis, der dort im eigentlichen Text steht, das bei uns mit Kraft übersetzt wird, das kann oder hat im damaligen Verständnis wohl so viel bedeutet wie die Fähigkeit zu wirken. Also die Gottesfurcht ist fähig, etwas in einem Menschen zu bewirken. Was bewirkt Gottesfurcht? Ich denke, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gottesfurcht in erster Linie eines bewirkt, nämlich dass Menschen ungeachtet aller Konsequenzen bereit sind, ihrem Gott zu gehorchen. Ein schönes Beispiel dafür sind die Hebammen aus 2. Mose. Sie bekommen vom Pharao den Auftrag, dass sie alle neugeborenen Hebräerkinder, wenn sie männlich sind, töten, sterben lassen. Und dann heißt es in der Bibel, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte. Der König von Ägypten war der mächtigste Mensch, den die Hebammen wohl in ihrer Umgebung gehabt haben. Und der hat ihnen eine Anweisung gegeben, aber Gottes Furcht hat bewirkt, dass sie bereit waren, sich über diese Anweisung hinwegzusetzen, weil sie nicht dem entspricht, was Gott von ihnen wollte. Ein anderes Beispiel sind die drei Männer, oder, die sich vor dem Standbild von Nebukadnezar hinwerfen sollen und es nicht tun, weil sie gottesfürchtig sind. Und der Nebukadnezar zitiert sie zu sich und sagt ihnen, ihr kriegt noch eine letzte Chance und wenn ihr euch jetzt nicht hinwerft, dann werde ich euch in den Feuerofen werfen lassen und dann wird euer Gott euch nicht retten können. Und ihre Antwort ist, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. So eine mutige Antwort ist eine Wirkung von Gottesfurcht, oder? Und ich denke, was ich schon gesagt habe, Gottesfurcht bewirkt diese Bereitschaft, ungeachtet aller Konsequenzen gehorsam zu sein. Aber ich denke, dass es im Kontext vom Timotheusbrief noch um eine andere Wirkung von der Gottesfurcht geht. In den Sprüchen heißt es einmal, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und das ist das, was wir im Timotheusbrief auch finden. Die Gottesfurcht wird immer im Kontext mit Erkenntnis der Wahrheit gebracht. So heißt es zum Beispiel im 1. Timotheus Kapitel 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Und jetzt kommt's, in aller Gottesfurcht. In aller Gottesfurcht, denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein Leben in Gottesfurcht zu führen, verhilft, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Wahrscheinlich mir selbst und wahrscheinlich auch den Menschen in meiner Umgebung. Was bewirkt also Gottesfurcht? Sie bewirkt Erkenntnis der Wahrheit. Aber welche Wahrheit? Was ist die Wahrheit, um das es dem Paulus eigentlich geht? Und ich möchte das nicht gleich beantworten, sondern möchte euch an der Stelle noch ein Stückchen vertrösten. Wir werden noch einmal in unseren Text zurückschauen. Wir haben da diese moralisch kaputten Menschen gesehen und gesehen, dass sie unter anderem auszeichnet, dass sie diesen äußeren Schein von Gottesfurcht haben und die Kraft der eigentlichen Gottesfurcht verleugnen. Und der Paulus sagt zum Timotheus, wende dich von solchen Menschen ab. Wir haben uns die Frage gestellt, warum der Timotheus das tun sollte. Und der Paulus gibt im Text eine Antwort. Direkt danach beginnt der Satz mit einem Denn. Wende dich ab, denn zu diesen, also zu diesen Menschen, die nur scheinbar gottesfürchtig sind, zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden. Das klingt jetzt so, als wollten sie die irgendwie ins Bett kriegen, oder? Ich denke aber, dass es in dem Kontext von dem, was der Paulus da anspielt, nicht um sowas geht, weil wenn das der Fall wäre, dann wären sie ja nicht einmal äußerlich scheinbar gottesfürchtig, oder? Hier scheint es also um irgendwas anderes zu gehen und der Hinweis, den der Text, denke ich, gibt, ist, dass es Frauen sind, die immerzu lernen. Das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, oder? Immerzu zu lernen. In 1. Timotheus 6 heißt, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, da haben wir es wieder, die Gottesfurcht. Wenn jemand nicht die Lehre der Gottesfurcht annimmt, wenn jemand fremde Lehren verbreitet, ist das nicht genau die Beschreibung von unseren Leuten, die sich einschleichen in Häuser, die Menschen, die immer zu lernen wollen, mit fremden Lehren, sage ich mal, konfrontieren und ihnen Dinge einreden, die nicht stimmen. Diese Frauen wollen immer zu lernen und es heißt, sie werden doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum? Zum einen wahrscheinlich aus dem Grund, wie sie selber drauf sind und zum anderen möglicherweise deswegen, weil die sie lehren, keine echte Gottesfurcht haben. Gottesfurcht, echte Gottesfurcht bewirkt Erkenntnis der Wahrheit. Und wir hätten, um das aus der Bibel herzuleiten, gar nicht so weit von unserem Text weggehen müssen, weil wir eben genau das auch da drinnen sehen, oder? Diese Frauen, also diejenigen, die sich einschleichen in diese Häuser und die dort irgendwas verbreiten, die führen dazu, dass die Zuhörerinnen nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Echte Gottesfurcht bewirkt Erkenntnis der Wahrheit. Noch einmal, wir haben uns die Frage gestellt, um welche Wahrheit es geht. Ich möchte noch immer vertrösten. Stattdessen wollen wir kurz diese beiden Personen, die in unserem Text genannt werden, anschauen, nämlich Jannes und Jambres. Wir haben gelesen von diesen scheinbar gottesfürchtigen Menschen und in einem Vergleich in dem Text heißt es, auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Und die Frage ist jetzt vielleicht, wer sind Jannes und Jambres? Tatsächlich finden wir die Namen sonst nirgends in der Bibel, das macht es ein bisschen schwieriger, aber wir finden zumindest den Hinweis, dass sie irgendwo Zeitgenossen von Mose gewesen sein müssen. Und wenn man in außerbiblische Literatur hineinschaut, da findet man die Aussage, dass es sich dabei wohl um zwei oder die zwei der ägyptischen Zauberer gehandelt haben muss, die vor dem Pharao gestanden sind. Wir wissen nicht zu 100%, ob das stimmt, aber wir können zumindest ausgehen davon, dass der Timotheus gewusst hat, wer das war und dass der Paulus auch gewusst hat, dass der Timotheus das weiß. Sonst hätte er das nicht einfach so dahingeschrieben. Wie auch immer, der Vergleich zu diesen Leuten wird gemacht. Und es wird gesagt, so wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Um welche Wahrheit geht's? Gottesfurcht bewirkt Erkenntnis der Wahrheit, haben wir gesagt. Aber welche Wahrheit? Wenn wir anschauen, welche Wahrheit der Mose verkündet hat, ist es folgende Wahrheit. Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Das ist das, was er zum Pharao gesagt hat, oder? Die Wahrheit, die er dem Pharao verkündet hat. Und er sagt es immer wieder und er sagt synonym dazu, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das ist die Wahrheit. Was der Mose dem Pharao sagt, ist, lieber Pharao, die Menschen, die du knechtest und die du versklavst, das sind nicht deine Knechte, das sind meine Knechte. Sie sollen nicht dir dienen, sie sollen mir dienen. Und ich bin hier, um sie zu befreien. Das ist die Wahrheit, die der Mose verkündet, oder? Gott will dazu befreien, dass man ihm dient. Und was haben Jannes und Jambres jetzt gemacht? Naja, Gott hat dem Pharao erst einmal gezeigt, dass er das Recht dazu hat, das zu fordern. Gott hat dem Pharao an allen möglichen Stellen immer wieder gezeigt, ich bin viel mächtiger als du. Und ich habe das Recht, diese Leute zu befreien. Ich habe das Recht, einen Besitzanspruch auf diese Leute zu stellen. Und die ägyptischen Zauberer haben versucht, Gott nachzuahmen. Und damit haben sie ausgesagt, wir sind gleich mächtig wie du. Du bist gar nicht so mächtig, dass du diese Menschen befreien kannst. Und sie haben ausgesagt, Gott kann euch nicht befreien, ihr habt uns zu dienen. Und diese Leute in unserem Text werden jetzt damit verglichen, oder? Und sie sagen ähnliche Dinge. Sie fordern von den Menschen, die sich für Gott interessieren oder vielleicht auch schon zu Gott gehören, sie fordern von diesen Menschen, Dinge einzuhalten, die Gott an der Stelle nicht mehr gefordert hat. Das Gesetz fordert von dir, sagen sie, und zählen auf, was das Gesetz nicht alles fordert. Die Beispiele, die der Paulus im Timotheusbrief bringt, ist, dass sie von den Menschen fordern, gewisse Dinge nicht zu essen, gewisse Dinge nicht zu genießen, weil sie schlecht sind, oder dass sie nicht heiraten dürfen. Es ist eine scheinbar äußerliche Gottesfurcht. Es ist das Einführen einer Religion, ein Wegkommen von dem, dass man eine lebendige Beziehung zu Gott hat und an ihn glaubt und hinkommt dort und dorthin kommt, dass man versucht, irgendwelche Regeln einzuhalten, sich irgendwelche Konstrukte zu bauen und so sagt Gott, und mit diesen Dingen, wenn ich das alles einhalte, dann bin ich wirklich gottesfürchtig. Aber in Wirklichkeit ist es nicht Gottesfurcht, sondern eigentlich ist es Selbstgerechtigkeit, oder? Man versucht, sich durch das, was man tut und wie man ist, selbst gerecht zu machen. Gottesfurcht bewirkt die Erkenntnis der Wahrheit. Wir haben den Satz jetzt schon öfter gesagt. Wir haben gefragt, welche Wahrheit. Und ich denke, die Wahrheit an der Stelle ist die. Meine Gerechtigkeit rettet mich nicht. Ich kann mich nicht retten. Ich bin nicht mächtig genug zu erretten. Wende dich ab. Das ist das, was der Paulus zum Timotheus sagt. Und die Frage, die wir uns immer noch gestellt haben, ist, warum soll sich der Timotheus jetzt abwenden? Und damit möchte ich zu Alternativen zur Anwendung kommen. Ist es wirklich die praktische Anwendung, mich abzuwenden von solchen Leuten? Nur weil sie vielleicht ein paar Dinge sagen, die nicht ganz richtig sind? Wäre es nicht viel sinnvoller, Teamwork mit diesen Leuten zu machen, irgendwie vielleicht einen Bund zu schließen, sich zusammenzusetzen, den gemeinsamen Nenner zu finden, an das wir alle glauben und sich dann gut abzusprechen, wie man dann diese Menschen erreicht, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben? Der Paulus gibt eine klare Antwort. Der Paulus sagt, nein, auf keinen Fall. Bei solchen Leuten ist die Antwort nur eine, und zwar wende dich ab. Warum nicht? Warum kein Teamwork? Warum keine Zusammenarbeit? Ich denke, das, was der Paulus dem Timotheus ganz klar sagt, ist, du musst dich von allen anderen unterscheiden. Du musst einen Unterschied machen. Und diesen Gedanken finden wir auch in dem Timotheusbrief im letzten Drittel wieder. Gleich nach unserem Textabschnitt nächste Woche wird der nächste Satz beginnen mit der Aussage, du aber. Es werden moralisch kaputte Menschen beschrieben und der nächste Satz ist, du aber. Und das findet man dreimal im Timotheusbrief. Immer beschreibt der Paulus, wie Leute drauf sind und sagt zum Timotheus, du aber. Sei anders, mach einen Unterschied. Du musst dich von allen anderen unterscheiden. Warum? Warum muss der Timotheus anders sein? Ich denke, die Antwort ist, weil sich das Evangelium, das er verkündet, von allem anderen unterscheidet. Was ist das Evangelium? Es gibt sicher viele Verse in der Bibel, die zusammenfassen, was das Evangelium ist. Und wenn man die ganze Bibel liest, kommt man natürlich auch drauf. Aber ich denke, dass der Paulus auch dem Timotheus zusammenfasst, was das Evangelium ist. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben den Vers schon gelesen. Das ist das Evangelium, oder? Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und gleich im nächsten Satz heißt es dort, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und ich möchte, genau, haben die falschen Lehrer das abgestritten? Haben die falschen Lehrer gegen Christus geredet? Haben sie nicht auch gesagt, dass Christus gestorben ist, dass Christus wieder auferstanden ist, dass Christus uns einen Weg zu Gott bietet? Wahrscheinlich nicht offensichtlich, sonst wäre der Paulus anders damit umgegangen. Aber es gibt doch eine Sache, die sie mit ihren Zusatzregeln und mit ihrer Religion eigentlich ausgesagt haben. Was sie ausgesagt haben ist, denn es gibt zwei Mittler. Jesus Christus und ein bisschen du. Und das ist keine Gottesfurcht. Wenn ich glaube, dass ich was dazu beitragen kann, gerettet zu werden, dann fürchte ich Gott nicht. Zumindest nicht vollständig, nicht so, wie ich sollte. Das Evangelium ist, dass Gott alle Menschen retten möchte, dass er möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass es genau einen Mittler gibt, Jesus Christus. Und ich möchte noch einen anderen Vers an der Stelle bringen, auch von Paulus. Den hat er an die Gemeinde geschrieben, in der der Timotheus unterwegs war. Und dieser Vers rundet für mich noch ein bisschen ab, was das Evangelium aussagt. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Alles, jede geistliche Segnung, die wir haben, alles ist in Christus. Nichts kommt von irgendwo anders her. Nichts muss ich selbst produzieren, nichts muss ich mir irgendwo anders abholen. Alles ist in Christus. Warum also soll sich der Timotheus jetzt abwenden? Und ich denke, die Antwort darauf ist, um das Evangelium um jeden Preis zu schützen. Und ich möchte ein Beispiel dazu bringen. Es ist das Beispiel von einem Mann, der maßgeblich mitgewirkt hat daran, eine große Arbeit aufzubauen, der viel Gutes bewirkt hat und mit dieser Arbeit sicher viele, viele Menschen erreicht hat. Und vor einigen Jahren hat der Mann dann entschieden, wahrscheinlich gemeinsam mit einigen anderen, dass man sich zuwendet zu Leuten, die, hart gesagt, eigentlich nicht dieses Evangelium verbreiten. Sie verbreiten, dass es mehrere Mittler gibt. Sie sagen, dass Jesus dich zwar retten kann, aber dass das eigentlich noch nicht reicht. Wenn du erlöst bist, ist das schön und gut für dich, aber damit ist dein Leben immer noch schlecht. Du brauchst ein Upgrade. Du brauchst den Motor an deinem Fahrrad, an deinem rostigen Fahrrad, mit dem du durch dein Leben strampelst. Das ist die Botschaft, oder? Und damit sagen sie, es ist nicht alles in Christus. Man braucht mehr als die Errettung von Christus. Und dieser Mann, von dem ich geredet habe, der hat sich entschieden, dass man mit diesen Leuten gemeinsame Sache macht. Und ich frage mich, wie er damit umgehen würde, wenn man ihm diese Stelle geben würde aus dem Timotheusbrief und ihm sagt, dass der Paulus hier eigentlich eine klare Aussage macht, oder? Ich meine, er ist damit konfrontiert worden und die Frage an ihn war, findest du nicht, dass das, was diese Leute sagen, falsch ist? Und er hat gesagt, schon, aber wir können ja korrigierend einwirken. Ja, stimmt. Nur was ist das Problem? Das Problem ist, dass viele Leute diesen Mann kennen und dass viele Leute die Arbeit, die dahinter steckt, kennen. Und wenn sie sich jetzt die Frage stellen, ob sie sich mit solchen Lehren auseinandersetzen sollten oder nicht, und dann sehen, dass diese Leute dort sind, dann sagen sie, gut, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Wenn die das unterstützen, dann kann es ja nicht so falsch sein. Ich möchte auf das Wie eingehen. Wie funktioniert dieses Abwenden? Wenn der Grund für unser Abwenden der ist, dass wir um jeden Preis das Evangelium schützen wollen, dann, wie wendet man sich dann ab? Und ich denke, das ist natürlich von Fall zu Fall anders, aber wenn ich mich aus einer Selbstgerechtigkeit heraus oder aus einem Ich bin besser Gefühl abwende, dann habe ich irgendwas massiv falsch verstanden und dann brauche ich mich gar nicht abwenden. Ich denke, dass dieses echte Abwenden, wo es mir darum geht, das Evangelium über alles andere zu stellen, dass das wirklich ein schmerzhaftes Abwenden ist. Ein Abwenden, wo ich vielleicht Beziehungen verliere, wo ich Freunde verliere, wo ich schlaflose Nächte habe, wo ich traurig bin, wo ich doch irgendwie bete und versuche, vielleicht noch mit diesen Leuten zu reden. Aber im Endeffekt muss ich vielleicht die Entscheidung treffen und sagen, okay, da wende ich mich ab. Keine leichte Entscheidung. Und wenn Gemeindeleiter diese Entscheidung treffen und wir vielleicht am Rande mit betroffen sind davon, dann ist es sicher nicht der richtige Weg, denen zu unterstellen, dass sie selbstgerecht oder engstirnig oder sonst irgendwas sind, sondern vielleicht gestehen wir ihnen zu, dass es ihnen nicht leicht fällt, diese Entscheidung zu treffen. Dass sie sich bewusst sind, dass sie ihr Image damit kaputt machen. Und dass es ihnen wehtut, so eine harte Grenze ziehen zu müssen zwischen sich und anderen Leuten. Und vielleicht rechnen wir ihnen hoch an, dass ihnen das Evangelium so viel wert ist, dass sie bereit sind, diese Grenze zu ziehen. Ich möchte noch einmal zur Anwendung zurückkommen. Wende dich ab. Das war ja unsere Anwendung. Und die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, war, ob das nicht arrogant ist, dass ich mich von solchen Leuten abwende. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe das relativ schnell runtergelesen. Aber wenn man sich diesen Text anschaut und sich diese Personenbeschreibung anschaut von diesen Menschen, dann findet man sich ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder, oder? Vielleicht merkt man, dass man selbst so drauf ist. Vielleicht ist man längst nicht mehr so drauf, weil man inzwischen so äußerlich gottesfürchtig ist, dass man mit genügend Selbstdisziplin geschafft hat, all diese Dinge irgendwie auszumerzen in seinem Leben. Aber ich möchte auf eine Formulierung in dem Text eingehen, die ich bis jetzt ignoriert habe, und zwar diese letzten Tage. Und damit komme ich zu diesem vorletzten Punkt, nämlich diesem Punkt Zukunft? Redet der Paulus über diese letzten Tage, über diese Zukunft. Ich meine, wenn wir uns so einen Zeitstrahl vorstellen, ob er jetzt rund oder gerade ist, ist ja völlig wurscht, aber die Bibel beschreibt ja irgendeinen Zeitraum, den sie die letzten Tage nennt. Und wir wollen herausfinden, was mit diesen letzten Tagen gemeint ist. Wir könnten jetzt an der Stelle natürlich schlaue Menschen fragen, aber entweder sind sie gar nicht so schlau wie wir, dann bringt uns das weniger, oder sie sind viel schlauer, dann können wir nicht beurteilen, ob sie recht haben mit ihrer Aussage oder nicht. Also macht es mehr Sinn, dass wir lernen, auf Fragen, die wir haben, Antworten in der Bibel zu suchen und die Bibel zu befragen. Ich möchte dafür ein neues Verb einführen, ich nenne das jetzt einfach mal Bibeln. Bibeln machen wir mal den Begriff die letzten Tage Und wir sehen da schon einige Textvorschläge. Und wenn wir dann diese Suchresultate, die Suchtreffer anzeigen lassen, dann sehen wir, dass es gar nicht so viele Aussagen in der Bibel gibt über diese letzten Tage. Zumindest nicht mit dieser konkreten Formulierung. Aber eine Aussage ist recht interessant und die steht in Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2 geht es ja um das erste Pfingsten und wie die Apostel aufstehen und von Jesus erzählen. Und dort heißt es, ein jeder hört es in ihrer Sprache sprechen. Und dann gibt es einige in der Gruppe, die das miterleben, in diesen Menschenmassen, die dort anwesend sind, während der Petrus da predigt. Einige, die das miterleben, was da passiert und die dann spotten anfangen über diese Apostel und sagen, sie sind voll süßen Weines. Und dann geht der Petrus hin und argumentiert, dass das nicht der Fall ist. Er erklärt ihnen, dass sie nicht betrunken sind und erklärt ihnen, was da eigentlich gerade passiert, was eigentlich das Seltsame ist, das sie da gerade erleben. Und dazu zitiert er, was Gott lange vorher im Propheten Joel vorhergesagt hat. Er hat gesagt, es wird geschehen, da werde ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Und der Petrus sagt jetzt eben genau, das ist passiert. Und er zitiert genau diese Joel-Stelle her. Das Interessante ist, er fügt der Joel-Stelle noch was ein, was dort eigentlich gar nicht steht. In seiner Variante sagt er, es wird geschehen in den letzten Tagen, da werde ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Offensichtlich haben die Apostel sich selbst bereits in den letzten Tagen gesehen. Pfingsten war aus ihrer Sicht etwas, das in diesen letzten Tagen passiert ist. Und das passt auch damit zusammen, dass der Paulus dem Timotheus schreibt, wie er sich in diesen letzten Tagen verhalten soll. Es passt auch damit zusammen, dass der Johannes seinen Leuten schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Aber wenn wir bibeln und uns anschauen, was da für Vorschläge kommen, dann sehen wir, es gibt nicht nur die letzten Tage, Mehrzahl, sondern es gibt auch den letzten Tag. Auch von dem redet die Bibel. Und wenn wir uns das jetzt in unserem Zeitstrahl vorstellen, dann wäre das irgendwie dieser Schluss, oder? Der allerletzte Tag. Auch dazu findet man einiges in der Bibel. Und dort sind die Dinge, die die Bibel dazu sagt, eigentlich sehr eindeutig. Es geht immer ums Gleiche. Es geht am letzten Tag um Auferweckung und um Gericht. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott am letzten Tag richten wird. Und das hat Gott eigentlich schon immer getan. Gott hat Einzelpersonen gerichtet in der Bibel, zum Beispiel den Eli oder den Saul. Gott hat Städte gerichtet, zum Beispiel Sodom, Gomorra oder Ninive. Gott hat Völker und ihre Götter gerichtet, zum Beispiel die Ägypter oder die Moabiter. Gott hat zu einem Zeitpunkt schon einmal die ganze Menschheit gerichtet, nämlich bei der Sintflut. Und Gott sagt in der Bibel, dass er am letzten Tag jeden Einzelnen richten wird. Gott und ich, der letzte Punkt. Wie wird Gott mich beurteilen, wenn er mich richten wird? Wir haben diese Personenbeschreibung in unserem Text gesehen und wir haben uns darin vielleicht wiedergefunden oder vielleicht auch in diesem äußeren Schein der Gottesfurcht. Und wenn wir uns das anschauen und uns darin wiedergefunden haben und uns die Frage stellen, wie Gott mich beurteilen wird, dann wird uns an der Stelle vielleicht ein bisschen unangenehm werden. Ein gottesfürchtiger Mensch hat dazu einmal gesagt, und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Das war der David. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Wenn vor Gott kein lebendiger gerecht ist, dann habe ich ein Problem, oder? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich umgehen mit diesem Problem? Und ich möchte da kurz diese eine Stelle bringen, wo Gott Städte richtet, und zwar Sodom und Gomorra. Wir kennen diese Geschichte. Sodom und Gomorra waren ja in ihren letzten Tagen nicht gerade berühmt dafür, dass sie hohe Moralvorstellungen gehabt haben. Und das Spannende an dem Gericht Gottes ist das, dass er vorher mit einem Menschen drüber redet. Er geht zum Abraham und er erzählt dem Abraham, was er vorhat. Und er sagt, Abraham, ich werde Sodom und Gomorra richten. Und der Abraham beginnt jetzt mit Gott zu diskutieren und sagt, Gott, stell dir vor, es wären in dieser Stadt 50 Leute, 50 Gerechte. Würdest du die Stadt dann richten, wenn 50 Gerechte drinnen wären? Und Gott sagt, nein. Wenn ich 50 Gerechte darin finden würde, dann würde ich die ganzen beiden Städte verschonen. Und dann beginnt der Abraham runterzuhandeln. Und er nimmt immer weniger Gerechte und fragt Gott, wenn die Anzahl drinnen wäre oder die Anzahl drinnen wäre oder die Anzahl, würdest du dann richten? Und jedes Mal verneint Gott. Und am Schluss sagt der Abraham, Gott, wenn wir in ganz Sodom und Gomorra nur 10 Gerechte finden würden, würdest du sie dann richten? Und Gott sagt, nein, nicht einmal, wenn es nur 10 Gerechte wären. Selbst dann, wenn ich nur 10 Gerechte finden würde, würde ich die ganzen beiden Städte verschonen. Und spannend ist, was der Abraham als nächstes sagt. Er sagt nichts. Er sagt nichts, er kann ja Gottes Gnade nicht überstrapazieren, oder? Wie sollte er von diesem Gott erwarten, dass er für noch weniger als 10 Gerechte 2 Städte voller moralisch verdorbener Menschen verschont? Aber das Evangelium ist das. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Es gibt einen Mittler. Jesus Christus ist der eine Gerechte, für den Gott bereit ist, jeden einzelnen Menschen, die ganze Menschheit zu verschonen. Was soll ich jetzt tun? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Wenn du erkannt hast, dass du irgendwo in dieser Personenbeschreibung mit drinnen bist, dass du vielleicht nur äußerlich gottesfürchtig bist, dann ist die Anwendung heute für dich genau die gleiche, die wir von Anfang an gehabt haben. Die Anwendung ist, von solchen Menschen wende dich ab. Und jetzt sagst du, Moment einmal, wenn ich selber so bin, heißt das dann, ich soll mich von mir selbst abwenden? Die Antwort ist genau das. Genau das sagt die Bibel. Wende dich von dir selbst ab. Warum? Weil du nicht Mittler zwischen dir und Gott sein kannst. Es gibt keine 2 Mittler. Es sind nicht Christus und du. Es gibt einen Mittler und das ist Christus. Also wende dich von dir ab und wende dich ihm zu.